Ich begrüße zur 6. Ausgabe des Podcasts Datenschutzrelevant, der Zürcher Datenschutz-Talk. Ich spreche Schriftsprache heute, das hat einen guten Grund. Wir haben einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich außerordentlich, Max Schrems heute bei uns zu haben.
Hallo auch.
Max Schrems ist ein sehr bekannter Datenschutzaktivist in der Datenschutzszene. Er hat mit einigen Urteilen durchaus grundlegende Verschiebungen rechtlicher Natur, darauf gehen wir dann noch gerne ein, bewirkt. Und ja, ich freue mich heute sehr, dass du da bist. Also es wurde mir gesagt, dass das muss rund 2013 gewesen sein. Ich war damals gerade ein paar Monate, bevor ich da begonnen habe zu arbeiten, damals in meinem Praktikum noch, warst du an einer Plenarveranstaltung von Privateam. Das ist die Konferenz der Datenschutzbehörden in der Schweiz. Kannst du dich erinnern?
Ich kann mich dunkel erinnern. Ich kann mich erinnern, dass es Flüsterübersetzung gegeben hat und ich sehr viel zu schnell war für die Übersetzerinnen. Das kann ich mich sehr stark erinnern.
Stimmt, das wurde mir auch erzählt. Das ist so, weil diese Konferenz, die arbeitet ja mehrsprachig. Oder? Genau, in der Schweiz haben wir neben der deutschen Sprache auch Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Genau, und da wird dann ein bisschen übersetzt, wenn das nötig ist.
Ich
genau.
Schaffe das aber in Brüssel auch jedes Mal. Da gibt es ein Lämpchen, das blinkt dann, wenn man zu schnell spricht für die Übersetzer.
Ja, das
und ich
kriege
regelmäßig das Lämpchen.
Das wäre auch einmal etwas für uns, genau. Sehr schön, genau. Warst du seither auch in der Schweiz?
Hast einen Bezug? Ja, regelmäßig, normalerweise. Also ich glaube auch bei uns, wir haben auch durchaus zum Beispiel Fördermitglieder aus der Schweiz. Und ich glaube sozusagen, sich sagen, sprachlich hat man sozusagen eh schon ein bisschen die Verbindung. Und ich glaube auch manchmal sozusagen jetzt im Vergleich zu Deutschland, dass man Dinge auch ein bisschen anders sieht. Das hat man auch oft Overlap, glaube ich. Ja, ja. Also ich glaube da, zumindest aus österreichischer Sicht, schaut man durchaus hin. Natürlich dadurch, dass DSGVO nicht direkt anwendbar ist, jetzt im juristischen Bereich wieder weniger, weil man sagt, gut, wie sehr kann man Urteile oder Entscheidungen direkt übernehmen, aber sonst generell durchaus, ja. Ich war auch längste Zeit immer so ein 10 vor 10 Fan auf Dreisat.
Ja. Ja, ein Klassiker, genau. Haben Sie wirklich eine Zusammenarbeit mit Projekten und so weiter, oder ist es mehr so?
Ja, informeller Austausch, aber zum Beispiel einer von unseren Mitarbeitern ist in der Schweiz aufgewachsen, Österreicher, der dann wiederum aber spanischer Jurist ist, und dann sozusagen haben wir sehr bei uns spannend, im Team sehr schnell irgendwelche Überlappungen, wo man immer wieder hinschaut, genau.
Gut, nochmal zurück zu eben etwa 2013. Du warst da noch knapp Student, also du hattest wahrscheinlich gerade dein Studium abgeschlossen.
Mein endloses Doktorat noch nicht beendet, was ich dann irgendwann mal ohne Ende beendet habe, weil es eh unrealistisch war, da noch irgendwie sich Monate Zeit zu nehmen, aber das war so die Zeit, genau.
Okay, und du warst da sehr schon auch aktiv eben in diesem ganzen Thema mit dem Datenschutz, mit der Privatsphäre. Ich kann mich auch selber noch erinnern, 2015 war das etwa an einer Veranstaltung in Amsterdam, da habe ich dich auch einmal auf einem Podium oder so war das, glaube ich, gesehen, an diesen Privacy Weeks damals war das. Also du warst schon damals sehr eben aktiv in diesem Thema. Was hat dich angetrieben? Wieso so früh, direkt schon während dem Studium?
Ja, ich glaube sozusagen einerseits habe ich in der Oberstufe sozusagen schon Programmieren gehabt. Das war sozusagen jetzt zwar Freifach und relativ minimal, aber man hat zumindest ein prinzipielles Verständnis, wie der Computer funktioniert und so. Und ich glaube, das ist irgendwie interessant, dass ja viele Leute, die sich damit mehr beschäftigen, ja eigentlich die sind, die Technik spannend finden und eigentlich positiv finden, aber dann auch wissen, was sozusagen halt hinten rauskommen kann. Und ich glaube, da war ich eher in der Gruppe ein bisschen drinnen und und ich war dann ein halbes Jahr in den USA auf Austausch und das war halt auch interessant, weil du dann auf einmal dort siehst in der Highschool, wie halt alles mit Kamera überwacht ist und alles, jeder Mensch ist eine Nummer und kriegt Noten und Prozentsätze und whatnot. Ja. Und ganz vieles, was bei uns so Schlagwörter sind, im Sinne von jeder wird da sozusagen in eine Zahl gefasst und du bist nur noch eine Nummer und sowas, was ja bei uns eh in dem Maß gar nicht existiert oft, ist dort halt sehr real. Ja. Und die Leute realisieren dann halt, dass sie, was weiß ich, dann die Versicherung auf einmal dreimal so teuer ist und das dort, weil du halt in der falschen Kategorie bist, etc. Und ich glaube, da war so der nächste Punkt, wo man irgendwie viel gesehen hat, wo man sich gedacht hat, das ist irgendwie vielleicht nicht so, was man will. Damals war auch noch sozusagen das Jahrzehnt nach 9-11, wo auch noch ganz viel von diesen Überwachungsgesetzen herumgeeiert ist. Also wenn wir uns rückblickend denken, was da alles unter dem Namen Terrorismusprävention passiert ist, wo 20 Jahre im Rückblick, man denkt, hat nichts gebracht, hat nie wieder jemand drüber geredet, ist eigentlich vollkommen in der Versenkung verschwunden. Ist teilweise auch ganz lustig, weil ich glaube, wenn man länger in dem Ding ist, dann sieht man halt, wie so diese Trends durchgehen. Also so damals war es Terrorismus, dann während DSGVO war es Big Data, dann war das Metaverse, dann war die Blockchain, jetzt sind wir bei KI und irgendwie genau. So jedes Mal ist wieder die große Aufregung, was machen wir hier und ja. Weltuntergang. Und ich glaube, das war so damals die Bubbles, die gerade hochgegangen sind. Genau, und dann halt Studium und da war also da war das alles noch sehr unterbelichtet, also ist ja auch heute noch auf der Uni teilweise sehr schwach, was wir mit Digitalrecht machen. Und auch, muss man ehrlich sagen, Leute in dem Bereich schwimmen halt oft, weil sie halt nie so die Grundausbildung gehabt haben. Und wir sehen auch bei unseren Bewerbungen und so, dass jetzt, ich meine, das ist vielleicht nicht beliebt in dem Podcast, aber dass in dem Bereich Datenschutz halt jetzt auch nicht die besten Juristen immer herumkrebsen. Ja, also es ist halt oft dann doch unbeliebt und wurde halt an irgendjemanden in der Abteilung geschoben oder im Unternehmen, der jetzt, sagen wir mal, sonst nichts zu tun hatte. Und da merkt man halt auch viel, dass sozusagen von der Qualität oft Schwierigkeiten wirklich sind, dass man auch sozusagen eben die Ausbildung teilweise wirklich schwierig ist und da auch ganz viele von diesen Datenschutzmythen im Sinne von, das darf man nicht, was vollkommen legal ist, und wieder andersrum Dinge, die eindeutig nicht gehen, wo jeder sagt, ja, das machen aber alle anderen auch, wo das teilweise sehr evidenzbefreit ist. Und, ja. Und ich glaube, das ist oft für uns das Lustige, weil wir ja jetzt nicht groß sind oder nicht irgendwie absolut smart sind in dem, was wir tun, aber einfach, wenn du eine gewisse Grundqualität hast in dem Bereich, dann stichst du schon heraus. und das ist auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, auch ein bisschen so eine Selbstreflexion für unsere Bubble, dass man halt, jetzt war so die erste 2018 DSGVO-Welle und Dings, aber wo geht's weiter? Also kriegen wir eine Qualität hin, wo man sagt, das ist dann auch für Unternehmen oft berechenbarer und klarer und so weiter. Und das sind, da kommen wir dann halt so rein. Genau,
ja. Ja, das finde ich ganz einen interessanten Punkt, beziehungsweise das erleben wir auch tagtäglich, oder? Dass das Wissen in diesem Bereich beschränkt ist, sage ich mal. Und also das eine vielleicht bei Juristen, das ist das eine, aber das andere auch bei Menschen, die das einfach anwenden im Alltag. Also wenn wir uns eine Gemeinde vorstellen, eine kleine, die rufen uns dann an, oder? Und fragen wir, wie machen wir das und so weiter. Also das ist schon, das Thema ist natürlich jung, 30 Jahre jetzt in der Schweiz, oder? Mit Gesetzen hier im Kanton. Wir haben das auch letztes Jahr gefeiert mit einem Jubiläum, auch dort 30 Jahre. Aber es zeigt, dass das Thema eben doch noch nicht so ausgereift ist. Und ich staune auch immer wieder innerhalb auch dieser Bubble, wie du gesagt hast, dass da durchaus die ganze Basis, also wo das eigentlich herkommt, darauf möchte ich dann später noch zu sprechen kommen, dass es vergessen geht. Dass man so ein bisschen einfach diese Paragraphen, Artikel und so weiter hat und die einfach irgendwie anwenden möchte, damit das irgendwie möglichst
Und so eine Mischung aus Bauchgefühl teilweise und skurrilen Erklärungen, wo ich denke, jeder, der ein juristisches Bauchgefühl haben sollte denken, das kann nicht so sein. Ja. Und ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Österreich, wir müssen ja zum Beispiel noch römisches Recht lernen, so ein Jahr lang am Anfang vom Studium. Und ganz viel davon ist einfach so Grundlogik, die auch noch im Datenschutz dann funktioniert. Also so, das kann ja wohl nicht sein, dass etwas, über das ich keine Hoheit habe, ich dann dafür hafte. Gleichzeitig kann ja wohl nicht sein, dass ich irgendwas generiere und dann sage, was weiß ich, wir haben jetzt bei KI diese Dinger, ich generiere irgendwelche Fake-Informationen über Menschen, aber ich kann es leider technisch nicht lösen, deswegen ist es. Das kann ja wohl auch nicht die Antwort sein. Und das sind so Dinge, wo du da denkst, das war doch im römischen Recht schon bei einer Kuh so, dass sozusagen ich die Macht über eine Kuh habe und wenn die dann über die Weide zum Nachbarn läuft und dort was kaputt macht, hafte ich halt dafür. Genau. Und es ist aber lustig, dass dann im Datenschutzbereich oder im IT-Bereich generell dann die Juristen alle wieder Ochs vorm Berg stehen und sich denken, na, wie lösen wir das? Ja, und du denkst, das Sphärentheorie haben wir seit 2000 Jahren, wirklich nichts Neues, haben die Römer schon gehabt. Und da ist es wirklich teilweise spannend, weil wir auch dann jetzt auf europäischer Ebene auch oft in der Aufsicht dann sehen, dass da halt, also wir haben ein Riesenproblem halt mit der Politisierung, glaube ich, teilweise auch vom Datenschutz, weil es halt sehr politisch teilweise worden ist und sehr meinungsstark. Und ich habe jetzt auch starke Meinungen, aber wir haben halt zum Beispiel bei uns eine wirklich probieren, ganz stark zu trennen, was ist der Wortlaut vom Gesetz? Was ist sozusagen die neutrale akademische Interpretation, Wortlaut, Zweck, klassischen Mittel, Historie des Gesetzes etc. Und was ist das, was du politisch willst? Und wir haben das auch selber im Team, dass wir natürlich halt jetzt, ich sag mal, Trainees haben, die halt wollen, da irgendwas gegen dieses Unternehmen zu machen. Ja. Und ich sage so, ich mag dieses Unternehmen, ist halt keine Rechtsgrundlage für eine Beschwerde. Und andererseits ist aber auch teilweise jetzt zum Beispiel bei der KI-Geschichte, wo man sieht, man will politisch einfach irgendwie erlauben und vergisst eigentlich, warum wir diese ganz Prinzipien im ursprünglichen mal hatten. Und das ist teilweise bei uns schon sehr schwierig, weil das ja auch dann eben von der Vorhersehbarkeit für die Leute recht schwierig ist, dass man so sagt, okay, das macht jetzt eine Logik. Und auch von der Compliance, dass halt viele Unternehmen sagen, ja, das werden die dann eh nicht machen, weil wir sagen halt, wir sind halt innovativ und whatever. Ne?
Ja, genau. Also das, auch Compliance, ganz ein gutes Wort in diesem Zusammenhang. Oder viele, also ich nenne das ein bisschen degradieren das auch auf die Compliance im Sinne von, wir müssen einfach irgendwie compliant sein. Und wenn, also wie weit können wir gehen? Und allenfalls bekommen wir eine Buße, aber die stellen wir finanziell bereits ein und dann können wir das so abgelten, aber wir machen das jetzt einfach und wo und eben dann der Gegensatz, und da sehe ich auch die Rolle der Aufsichtsbehörden, das zu betonen, um worum geht es eigentlich? Ja. Es geht um den Schutz der Privatsphäre, es geht um den Schutz von Menschen, also um ihre Privatsphäre, ihren Datenschutz.
Und das ist teilweise aber die Schwierigkeit. Also wir haben auch damit schon uns beschäftigt, dass wir eigentlich recht viel mehr Rechtssoziologie bräuchten, und das gibt es zum Beispiel, Uni Wien hat es noch am Anfang meines Studiums minimal ein kleines Skript gegeben, also dieses, wie interagiert eigentlich die Gesellschaft mit Recht? Ja, wir machen das ja nicht zur Eigenbelustigung irgendwelche Gesetze. Und es gibt zum Beispiel auf der Uni Wien nicht mal mehr eine Abteilung dafür. Und wir haben relativ stark erforscht, warum sozusagen jetzt, ich sag mal, Leute sich umbringen oder stehlen oder whatever und wie man da resozialisieren kann, gibt es tonnenweise Studien. Aber warum Unternehmen eigentlich so entscheiden, wie sie entscheiden und was die innere Logik ist und was dann eigentlich wirklich eine Änderung dieser Logik herbeiführen wird, so wie halt zum Beispiel sagen, was weiß ich, Triebtäter kann man 100.000 Jahre ins Gefängnis sperren, die werden es trotzdem tun, weil sie nicht logisch denken in dem Moment. Ja. Und deswegen bringen höhere Strafen in dem Bereich, zumindest evidenzbasiert, nichts. Gibt es aber bei Unternehmensseite sehr wenig. Und wir haben uns jetzt zum Beispiel mal beschäftigt, haben also 500 Datenschutzbeauftragte befragt und gesagt, naja, was ist bei euch im Unternehmen, warum der Chef eigentlich in die eine Richtung oder in die andere Richtung entscheidet. Ja. Und da war zum Beispiel eben Strafen eines ganz hoch genannt PR, also Veröffentlichung von den Dingen, also klassisch das, was man generalpräventive Maßnahmen nennt. Ja. Und zum Beispiel jetzt in Deutschland werden halt die Entscheidungen der Behörden überhaupt nicht veröffentlicht. Das heißt, du kannst nicht mal, wenn du wollen würdest, wissen, wo jetzt du da eigentlich dran bist. Und in anderen Ländern, in Belgien, ist das zum Beispiel eine Strafmaßnahme, die Veröffentlichung der Entscheidung, das ist dann Teil der Strafe. Ja.
Okay,
aber ist natürlich für Rechtssicherheit schwierig, weil ich dann auch so teilweise Inselwissen habe. Also die eine Kanzlei, die das immer macht, weiß dann, wie die Behörde entscheidet, aber alle anderen Kanzleien nicht. Also das sind ganz skurrile Situationen. Und da bräuchte man zum Beispiel noch viel mehr auch teilweise Forschung und Überlegung, wie man sinnvoll damit umgeht, weil die Ressourcen der Behörden sind ja extrem limitiert meistens. Und dann muss man halt intelligent vorgehen und sozusagen auch evidenzbasiert vorgehen. Und das finden wir total spannend, weil es da europaweit zum Beispiel überhaupt keinen Konsens gibt. Also die Iren, wenn wir da reden, sind so, ja, Strafen bringen eh nichts, weil die natürlich mit diesen Großkonzernen zu tun haben, wo halt die Strafe 0, irgendwas Prozent des Umsatzes am Ende ist. Und dann ist die Logik, das machen wir einfach. Und ein großer Teil, auf was ich hinaus wollte, ist, in der Rechtssoziologie geht man irgendwie aus, dass meistens die Leute halt generell das Gesetz akzeptieren. Also, dass man Steuern zahlen muss, auch wenn man sozusagen vielleicht nicht zu viel zahlen will oder whatever oder für was anderes ausgeben will, akzeptieren die Leute im Kern, dass man andere Leute nicht umbringen soll, ist irgendwie auch so generell akzeptiert, ja, für die meisten. Und das ist aber das Riesenproblem in der Digitalregulierung, ist, dass da eigentlich der Narrativ seit Jahren betrieben wird, dass das grundsätzlich gar nicht sein sollte. Also die Gegenmeinung ist, diese Gesetze sollten gar nicht existieren, diese Behörde sollte nicht existieren und alles davon soll eigentlich weg. Ja. Und das ist die Schwierigkeit dann auch bei der Rechtsdurchsetzung, ist, wenn man nicht mal den Grundkonsens hat, dass diese Regelungen legitim sind oder sein dürfen, kannst du eigentlich als Staat nur noch extrem repressiv reinfahren. Und das ist eigentlich was wir in einer liberalen Gesellschaft nicht wollen. Ja, wir wollen ja eigentlich sozusagen nicht, dass hinter jeder Ecke der Polizist steht, ob du bei Rot über die Ampel gegangen bist, weil irgendwo bist du dann in Nordkorea. Ja. Und aber wenn du gleichzeitig, und das war eben so meine Erfahrung, wie ich dann im Silicon Valley studiert habe, ein halbes Jahr, sind wir halt auf der Uni schon drauf trainiert worden, wie wahrscheinlich ist es, dass es da eine Konsequenz gibt und zahlt sich das aus, sich an diese Gesetze zu halten oder nicht. Ja. Das ist nie die Fragestellung irgendeiner Prüfung am Juridikum in Wien gewesen. Das war, prüfen Sie ihn wie ein Roboter runter das Gesetz und was es sagt.
Ja. Genau.
Und da war es dann aber eher so in die Richtung, wie wahrscheinlich ist es? Und du bist dann eigentlich nicht mehr in dem, was wir Juristerei nennen würden, sondern eher in so einer Art Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ja. Also eher in der Mathematik als wie in der Juristerei.
Ja, absolut. Das kennen wir auch in der Schweiz.
Ja, genau. Und es ist jetzt, sagen wir mal, auch in Europa nicht unüblich. Also jeder, der um 3 in der Früh über eine rote Ampel geht, weil er sich denkt, whatever, ja, macht genau diese Kalkulation. Und das ist ja auch zum gewissen Grad Teil einer liberalen Gesellschaft, dass das auch möglich ist. Ja. Nur in dem Bereich haben wir halt wirklich eine Non-Compliance bei den relevanten Unternehmen, die einfach mindblowing ist. Also wir haben auch eine Umfrage bei Datenschutzbeauftragten gemacht. Wenn jetzt eine Behörde in ein durchschnittliches Unternehmen morgen reingehen würden, würden sie relevante Rechtsverletzungen finden. 75%, circa, ich glaube 74, irgendwas in der Größenordnung, der Datenschutzbeauftragten, ja, so logisch, ja. Aber es ist halt so, wenn ich irgendwie bei das Bauamt bin und sage, würden wir beim durchschnittlichen Fundament morgen Baumängel finden, ja, genau. Und 75% der Ziviltechniker würden sagen, ja, ja, also die meisten Häuser stehen schon nicht so gut, dann würden wir irgendwie das durchaus als problematisch sehen. Ja. Ja, ja. Und in unserem Bereich ist es halt doch noch so ein Laissez-faire. Und jetzt zurück zu der Frage auch Zeit. Ich meine, ihr habt jetzt die 30 Jahre und wir haben ja europaweit mit der Richtlinie 95, sind wir ja ziemlich in der gleichen Region. Und ich habe dann teilweise zum Beispiel mit Verbraucherschützern mehr geredet. Ich habe gesagt, ja, am Anfang Verbraucherschutz, alle Richter, die Leute haben es unterschrieben und wenn die an der Tür so doof sind, den Staubsauger für 3.000 Euro zu kaufen, dann ist ja die Hausfrau selber schuld, so in die Richtung. Ja. Und es hat Jahre gebraucht, bis das akzeptiert worden ist, dass man sagt, nö, das geht eigentlich nicht und da gibt es dann schon Grenzen. Und ich sage bei uns beim Team, weil die natürlich auch teilweise sehr frustriert sind, so Frauenwahlrecht haben wir irgendwie nach dem Ersten Weltkrieg in Österreich gehabt, Schweiz legendär später. Ja.
Genau, 70er, aber, 90er und so.
Wir haben jetzt, sagen wir mal, in Österreich 100 Jahre und trotzdem haben wir noch 20% Einkommensunterschied. Ja. Ja. Also viele von diesen Themen sind auch wirklich das Bohren dicker Bretter. Und das muss man sich, glaube ich, dann auch immer wieder selber bewusst machen, weil man sonst ja da irgendwie frustriert wieder rausgeht und sich denkt, für was machen wir das da eigentlich? Ja. Ne?
Auf dem Programm des 30. Symposiums on Privacy and Security bist du als Datenschutzaktivist aufgeführt. Wieso? Wieso
das entscheiden dann meistens die Leute. Ich bin, je nachdem, ich sage immer, wenn ich einen Hoodie anhabe, bin ich Aktivist. Wenn ich dann ein Buttonshirt anhabe dann mit Knöpfen, dann ist man wieder Jurist. Technisch gesehen Jurist eigentlich. Aber es ist bei uns eigentlich so eine Mischung, dass wir, wie soll ich sagen, eigentlich intern sehr wenig aktivistisch arbeiten in dem Sinne. Also bei unseren internen Besprechungen bin ich so der 90% Nein-Mensch, der sagt, nein, da haben wir keine Rechtsgrundlage, da haben wir keine Beweise, sonst was. Also wir machen eigentlich intern eine sehr starke Prüfung bei den Fällen und stürzen uns eigentlich schon eher auf, also es gibt verschiedene, wir haben so drei Arten von Fällen. Ne? Das eine ist das, was wir so Standard Setting Case nennen, also wo man sagt, gut, da gibt's wirklich zwei verschiedene Rechtsansichten, die sind auch beide legitim und wir müssen das halt irgendwie zum EuGH oder zum EDPB prügeln, um halt irgendwie zu sehen, ist es jetzt A oder B, und wir haben halt natürlich dann die datenschutzfreundliche Ansicht, das ist schon logisch. Ja? Aber das ist auch dann legitim, zwei Meinungen dazu zu haben, das ist ja auch, man muss da ja nicht irgendwie irgendwelche Kriege drüber führen. Ne? Dann ist das zweite, was wir machen, ist eigentlich sozusagen reine Durchsetzungsfälle, das sind alle diese Rechtsverletzungen, die jeder weiß, dass es illegal ist. Aber einfach die Unternehmen sich denken, solange keiner kommt, machen wir mal. Ja? Und es ist dann teilweise lustig, weil auch die Datenschutzbeauftragten dann nachher bei uns sagen, ja, ich habe es meinem Chef schon ganz lang gesagt, aber wie dann die Beschwerde von euch gekommen ist, dann haben wir es endlich umgestellt. Ja?
Okay,
also das ist teilweise so das. Und da geht es dann darum, das auch hoch zu skalieren, möglichst sozusagen mit überschaubar viel Arbeit, weil wir auch einfach von nicht das Budget haben oder die Möglichkeiten, da sozusagen so groß zu gehen. Und da haben wir uns teilweise auch wirklich aus anderen Rechtsbereichen angeschaut, wie die das machen. Also zum Beispiel, wir haben diese Massen-Cookie-Banner-Geschichten, wo einfach sozusagen jedes Mal beim Cookie-Banner die Nein-Option fehlt. Ja. Und das ist eigentlich relativ banal. Und das haben wir möglichst automatisiert und haben einen Kollegen, der das sozusagen Teilzeit macht und da über, ich glaube, 500 Verfahren führt. Aber dadurch, dass wir das halt automatisiert haben und digitalisiert haben, geht da recht viel und da wird zukünftig noch viel mehr gehen. Und da geht uns auch gar nicht drum, jetzt große Strafen zu haben. Da gibt es sogar eine Plattform für die Unternehmen, wo sie sich einloggen können und mit uns sozusagen digital settlen können und wir ziehen dann die Beschwerde zurück, weil das bringt ja keiner Behörde, das hundertste Mal irgendeine Entscheidung zu machen. Und das funktioniert zum Beispiel teilweise sehr gut, das sind so die reinen Rechtsverletzungen. Das dritte sind dann sozusagen, was jetzt neu dazu kommt, sind diese Verbandsklagen. Das ist europaweit wirklich spannend, also die unter Anführungszeichen europäische Sammelklage. Ja. Und das ist, glaube ich, im Digitalbereich generell mindblowing, weil wir ja praktisch millionenfach den gleichen Rechtsbruch haben. Also die gleiche App hat 1 Million Leute runtergeladen und die haben 1 Million Mal das gleiche Problem gemacht. Und das skaliert natürlich extrem hoch. Und da wird es dann auch interessant, sozusagen potenziell mit Schadenersatz, der, ich glaube, nicht sehr hoch sein wird. Also da werden ja teilweise Klagen eingebracht mit 10.000 Euro Schadenersatz. Das wird vielleicht im Extremfall mal richtig sein, aber im Normalfall werden das halt irgendwo in den paar hundert Euro sein. Aber natürlich dadurch, dass du dann 1 Million Betroffene hast, die potenziell sich da anschließen können, kommst du dann auf einmal auf Summen, die wirklich interessant sind. Ja? Und das ist dann zurück zu dieser Durchsetzungsfrage, das Traurige, dass du dann eigentlich diese repressive Möglichkeit erstmal hast, dass es auch mathematisch sich nicht mehr aus zahlt, sich ans Recht zu halten. Und meine Idealvorstellung wäre, dass Leute sozusagen generell aus moralischen Gründen sozusagen sagen, gut, ich bin vielleicht das nicht 100% der Meinung von dem Gesetz. Das passiert, glaube ich, jedem Bürger, dass er da und dort irgendwelche Gesetze doof findet. Aber in einer Demokratie halte ich mich halt dran, weil das halt mal die Mehrheitsentscheidung war. Ich meine, DSGVO war über 90% im EU-Parlament. Also kann man sich da von der demokratischen Legitimierung nicht wirklich beschweren. Und dadurch, dass das aber nicht passiert und auch sozusagen die präventive Durchsetzung ja praktisch nicht passiert, also die Behörden in Europa machen ja de facto fast gar nichts, wenn man es mathematisch durchrechnet. Also wir haben im Bestfall pro Beschwerde 1,3%, wo es überhaupt eine Strafe gibt. Und die österreichische Behörde hat sich da unglaublich mal aufgeregt, aber die haben halt 70 Strafen pro Jahr. Und ich habe dann irgendwann mal im österreichischen Rundfunk dann gesagt, naja, die Stadt Wien hat 7.000 falsch geparkte E-Scooter pro Monat, die bestraft werden. Nur so zum Vergleich, so falsch geparkte E-Scooter, da macht der Staat was. Ja. Und natürlich sind jetzt viele Datenschutzfälle viel komplexer, aber zum Beispiel Auskunftsersuchen, die beantwortet nach einem Monat, ist auch ziemlich banal. Ja. Da brauche ich nur wissen, Anfrage passiert, Antwort nicht passiert, fertig. Ja. Und da passiert fast gar nichts. Und natürlich die Unternehmen sagen uns das auch dann off-record ziemlich direkt, dass die sagen, ich kriege die Klienten gar nicht mehr, dass die Compliance zu zahlen, weil die denken sich, der Anwalt kostet mich halt 3.000 Euro, das ordentlich zu machen, oder 10.000, wenn es irgendwas Komplexes ist. Die Strafe ist vielleicht 500 Euro, wenn es viel kommt. Meistens ist es irgendeine Bitte-tu-das-nicht-mehr-Ansage. Ja. Ja. Dann lasse ich praktisch die Rechtsberatung an die Behörde auslagern. Ja. Die sagt mir dann nachher sozusagen, was ich nicht tun hätte dürfen. Ja. Und dann tue ich 5 Jahre später, mache ich das dann, und dann ist das alles viel günstiger. Ja. Ja. Und das ist wirklich ein Riesenproblem, was wir haben, weil nach 2018 war erst so die Idee, ah, Riesenstrafen, wir müssen was tun, Panik. Ja. Und das Learning, und das war, sagen wir mal, die letzten paar Jahre noch so off record. Inzwischen sagen das die Anwälte ja wirklich auf Panels bei den Konferenzen ziemlich direkt, dass halt einfach die Konsequenz nicht da ist. Ja. Ja. Und dann ist auch wirklich ein bisschen die Problematik jetzt auf EU-Seite, ist, dass man da groß getönt hat und groß gesagt hat, wir machen das jetzt und so, und dann aber nicht hinterher folgt. Und ich war jetzt kurz gerade wieder in den USA, da ist das dann schon Laughingstock. Also das ist so, ja, ja, süß, die Europäer mit ihren ganzen Grundrechten, aber am Ende kannst du eh machen, was willst, passiert nichts. Ja. Und da haben wir echt ein bisschen ein Erklärungsproblem, und das wird noch größer aus der geopolitischen Sicht. Also natürlich, ich sage jetzt mal, wenn da irgendeine Behörde jetzt auf einmal eine Milliardenstrafe morgen wieder macht, dann hast du J.D. Vance, der sagt, jetzt sanktionieren wir dafür eure Autos oder whatever. Und es wird noch viel schwerer teilweise, auch so unabhängig sozusagen man sein mag, da in diesem Gefüge, in dem man dann trotzdem drinnen ist, sich da durchzusetzen. Und das, da muss sich Europa wirklich ein bisschen was überlegen, wie wir damit umgehen und ob wir diese Versprechen, die wir da eigentlich machen, auch am Ende einhalten und die Leute sozusagen auf ihrem Handy dann die Konsequenz positiv auch sehen. Ja, also nicht nur irgendwelche Cookie-Banner, sondern halt auch wirklich merken, okay, meine Daten werden da nicht einfach abgeschnorchelt, wenn ich nicht einfach, was weiß ich, ja sage oder wenn es logisch ist, dass es passiert.
Ja. Nochmals kurz zu deiner NGO, Neub, None of Your Business, ausgesprochen. Ja, also ihr legt euch mit den Großen an, oder? Ihr verklagt Facebook und so weiter. Wie geht ihr vor? Was macht ihr? Wie entscheidet ihr da auch, in welchen Fällen?
Ja, es ist schwierig, weil, müsste ich sagen, teilweise, ich sage immer meinen Kollegen, wenn irgendeine andere NGO was macht oder irgendjemand anderes was macht, hat gesagt, es gibt genug Verletzung für alle, wir brauchen echt nicht neidisch sein. Also es ist wirklich ein Surplus, wo du gar nicht mehr weißt, wo du anfangen sollst. Wir haben praktisch so interne Richtlinien im Sinne von, betrifft es viele Leute, ist es ein strukturelles Problem? Also genau diese Dinge, hat sozusagen einen Effekt über die, oder ist es repräsentativ für eine gesamte Branche, wo man sagt, das ist zwar 50 kleine Unternehmen, aber die machen alles Gleiche und man muss halt irgendjemanden anfangen. Das sind so die Faktoren, und im Prinzip kann sich bei uns eigentlich im Team jeder selber den Fall überlegen. Also die Leute können sozusagen mit Projekten daherkommen. Deswegen oft kriege ich so die Frage, was kommt als nächstes? Und ich weiß, das weiß ich nächsten Montag, was als nächstes kommt, weil irgendein Kollege irgendwas vorschlägt. Ja. Ja. Das ist eigentlich so, wie wir arbeiten. Im Prinzip, wir sitzen zwar in Wien, aber wir sind halt eine europäische Organisation. Das heißt, wir probieren möglichst ein Legal Team aus ganz Europa zu haben. Wir machen dann meistens so das materielle Datenschutzrecht. Und das Prozessrecht macht dann meistens eine lokale Anwaltskanzlei oder sowas. Ja. Das ist so das beste Modell, weil wir natürlich jetzt, ich sage, was weiß ich, niederländisches Prozessrecht auch nicht besser kennen als irgendein niederländischer Jurist. Es ist aber sehr schwierig, gute materielle Datenschutzjuristen zu finden. Und das ist dann meistens so die Kombi, dass wir uns viel mehr Zeit haben als eine normale Kanzlei, halt mit irgendwelchen Uniprofessoren dann zu schauen, was die Research gemacht haben im Bereich, sozusagen schauen, da einen Fall wirklich schön zu bauen. Da haben wir halt deutlich mehr Freiraum. Und wir können dann eben auch überlegen, wo wir hingehen. Und mit dem Grund, warum wir es europäisch machen im privaten Bereich, ist ja, dass es durchaus auch extreme Unterschiede gibt von der Durchsetzungsmöglichkeit europaweit. Also ganz banal, gegen die österreichische Datenschutzbehörde eine Beschwerde zu machen, kostet 50 Euro. Die wundern sich dann oft, warum wir so viel in Österreich einbringen. Wir sagen, naja, 50 Euro vor Gericht ziehen ist halt recht günstig und wir können halt selber uns selbst repräsentieren vor dem Gericht. Dort brauchst keinen Anwaltszwang. In Irland wiederum redet man so von mindestens 100.000 Euro für eine Minimalbeschwerde, die du da vor Gericht zahlen musst. Und es gibt dort auch keine Prozesskostenhilfe. Also du kannst als Normalbürger das schlichtweg nicht leisten. Und eben diese Schrems II, diese Datentransferkiste, da waren die Prozesskosten insgesamt so bei ca. 10 Millionen Euro. Und ich war da auch persönlich haftbar, wenn es daneben gegangen wäre, theoretisch, ja. Und das sind dann Dinge, wo du als Normalbürger und selbst als größere NGO einfach das nicht machen kannst. Ja. Ja. Und die Konzerne, die wir halt natürlich uns am meisten interessieren, weil wenn du sagst, wer hat den größten Impact, landest du halt bei den großen internationalen Konzernen. Die ziehen sich halt fast alle nach entweder Irland zurück oder nach Luxemburg und teilweise ein bisschen Niederlande, auch aus Steuergründen. Niederlande ist meistens, wenn es irgendwie so Netflix und Co. ist, also weil die Niederlande dann Steueroptimierung haben für Copyright-Geschichten. Deswegen landen die alle dort, ja. Und da haben wir eigentlich europaweit zunehmend das Problem, und es ist kein Datenschutzproblem, das ist eigentlich in allen Bereichen, dass wir da Mitgliedstaaten haben, die de facto zwar am Papier das Gesetz haben, aber es dann effektiv nicht durchsetzen. Und da sieht man jetzt zunehmend, also in Irland war es eh schon immer so, dass man halt gewusst hat, die Behörde tut es halt nicht, ja, immer mit ganz großen Gründen und so weiter. Inzwischen ist es halt jetzt so weit, dass eben die ehemalige Lobbyistin da von Meta jetzt zu einer von den drei neuen Chefs berufen worden ist. Und im Auswahlkriterium war dann, glaube ich, für die Sache, also für das materielle Datenschutzrecht, für den Fragenblock, der war, glaube ich, 10 Minuten, war dann der ehemalige Google-Anwalt, wenn ich es richtig im Kopf habe, sozusagen, oder Anwältin war dann die das für den Staat befragt hat. Ja, und dann wundert man sich halt noch nicht mehr viel. Ne? Ja. Und das Geiste war dann, dass die ehemalige Chefin ist jetzt angeheuert bei der aktuellen Anwaltskanzlei von Meta. Offiziell macht sie natürlich nur Beratung, aber ich meine, sie ist mit dem, also sie haben es auf LinkedIn gepostet, mit dem Anwalt, der praktisch Meta gegen sie vertreten hat, gemeinsam auf LinkedIn. Also es tut halt schon ordentlich weh. Ja. Und die haben aktuell noch 20 Fälle. Also die ist jetzt bei der Kanzlei, die ihre eigenen 20 Fälle derzeit vor dem Gericht sozusagen niederbügelt. Und da sind teilweise dann wirklich interessante Dynamiken drinnen gewesen, weil zum Beispiel in den meisten Fällen, die wir haben, zwar diese Riesenstrafen dann offiziell verkündet worden sind, nur natürlich bei einer 1,2 Milliarden Euro Strafe, das war das Höchste, was wir jemals fabriziert haben, sozusagen durch Beschwerden indirekt, wird jedes Unternehmen sofort in Berufung gehen, einfach aus Prinzip, das ist klar, ja. Und was dann passiert ist, dass die Behörde und in dem Fall Meta sich dann einigen, das Verfahren ruhen zu lassen, weil wir müssen auf das beim EuGH warten, auf das andere dort und auf das da und tralla. Deswegen ist keines dieser Strafen jemals wirklich bezahlt worden. Und das ist ein Riesenproblem in der öffentlichen Wahrnehmung. Ist so, ja, da passiert doch eh was, da gibt's eh diese Headlines mit Milliardenstrafen. Und öffentlich-rechtliche von Irland, RTE, der hat dann irgendwann einmal berechnet, dass ich glaube aktuell 0,6% aller Strafen dort jemals bezahlt worden sind. Und es sind die Strafen, die de facto die lokalen Unternehmen bezahlen müssen. Ja. Also die können sich das nicht leisten, dafür hunderttausende Euro herumzustreiten. Die zahlen dann einfach und gehen. Ja. Und die ganz großen Konzerne, die denken sich natürlich, naja, wenn ich da 1 Million Euro in Litigation pro Jahr investiere, da habe ich allein schon die Inflation, zahlt mir das. Ja. Und die ziehen das dann halt jahrelang raus. Und das ist so ein Spiel, wo dann am Ende eben der Rechtsstaat nicht mehr wirklich funktioniert. Und das ist auch, glaube ich, bei mir ein großer Motivator in dem Bereich, ist nicht nur jetzt sozusagen da irgendwelche Datenschutzthematiken, sondern dass wir halt wirklich sehr große Konzerne haben, die sich halt sehr richten können. Und jetzt, ich bin auch privat sozusagen ein Personenunternehmen und falle unter die gleiche DSGVO wie Google. Und sozusagen, wenn du da irgendwie irgendwas machst, was nicht passt, dann kriegst du irgendwo irgendwelche Strafen rübergeklatscht. Ja. Und ja, teilweise auch richtig. Ich meine, wenn du halt irgendwas nicht tust, ist das halt die Konsequenz. Wenn du, was weiß ich, falsch parkst, ist das halt so. Ja. Aber dann hast ganz große, die halt sehr viel Kohle damit machen und sich dann durch diese Schlupflöcher rausziehen können. Und das ist zunehmend, ich weiß natürlich nicht in der Schweiz, aber natürlich europaweit ein Problem ist die Politisierung von den Datenschutzbehörden. Also dass wirklich auch diese unabhängige Behörde teilweise nicht mehr so unabhängig ist, wie sie sein soll. Und off-record wird er das dann auch teilweise sozusagen von Chefs gesagt, dass es relativ öffentlich war, jetzt in Deutschland, in Niedersachsen, wollte sich die ehemalige Chefin wieder auf ihren Platz bewerben für die zweite Amtszeit. Und da gibt es gar keinen Bewerbungsprozess. Also es wird einfach politisch entschieden, du bist es nicht mehr und wer anderer ist es. Und das wird dir dann halt schon auch durchaus mitgeteilt, dass man halt überlegen muss, wie weit man gehen kann, weil wenn man halt politisch da zu viel macht, dann wird halt lobbyiert und dann wird man halt nicht wieder besetzt. Und dann ist viel von dieser theoretischen Unabhängigkeit, die wir da am Papier haben, funktioniert in der Praxis nicht so. Das ist das eine Problem im Mitgliedstaaten. Das andere, was wir auch sehen, ist, dass die Gerichtsbarkeit in vielen Mitgliedstaaten halt total anti ist. Also gerade Deutschland ist da das beste Beispiel, da ist einfach DSGVO so negativ behaftet worden, dass die Behörden halt oft sagen, ich mache lieber keinen Bescheid, weil der Richter über uns hebt alles auf, was wir tun. Das kann so gut begründet sein, wie es will. Und dann generieren wir nur ein negatives Case Law und dann ist es besser, ich verhandle irgendwie mit den Unternehmen. Nur das ist halt auch absurd, dass dann sozusagen die Behörden sich nicht mehr trauen, irgendwelche Bescheide zu erlassen. Weil und das ist interessant, weil wir eben so die Theorie gehabt haben, wir machen das europaweit, weil da wird schon irgendwelche Länder geben, wo es dann funktioniert und so. Da ist relativ wenig übrig, weil in jedem Land ein anderer Faktor ist. Also einmal ist es politisch nicht gewollt, dann ist die Behörde sozusagen von der Finanzierung so ausgedünnt, dass die es einfach nicht können, ja, also dass die einfach nicht die Manpower haben am Ende. Dann hast du Gerichte drüber, die einfach alles aufheben, also, und du hast wenig Länder, wo alles zusammenfällt. Ein Land, was ich immer spannend finde, was ein bisschen unterbelichtet ist, ist normalerweise Spanien. Und die sind lustig, weil die hauen da jeden Tag 5-6 Entscheidungen raus, ja, veröffentlichen die auch alle, und die haben ganz viele Strafen, aber ganz viel so 500.000 Euro hier und so weiter. Und das macht nie eine Headline. Ja. Aber in Spanien ist interessant, weil zumindest so anekdotisch dort die Juristen in dem Bereich der Behörde durchaus ernst nehmen. Mhm. Weil wenn du sozusagen regelmäßig eine 500.000 rüberkriegst, ja, dann hast du das Unternehmen schon irgendwo den Punkt, wo du sagst, okay, Message received. Ja. Und es ist zwar jetzt nicht so Headline-Grabbing, wie jetzt irgendwo die eine große Strafe pro Jahr, die dann, was weiß ich, die Knill raushaut. Aber es ist was, was anscheinend so von der konsistenten Durchsetzung, eh so ähnlich wie Falschparken, ja, das ist jetzt auch nie die große News, dass irgendjemand 20 Euro zahlen muss, aber wenn halt du regelmäßig von anderen hörst, oh, ich habe schon wieder 20 Euro für zu schnell fahren gezahlt, dann ist die Message schon draußen, dass es eine Konsequenz hat. Ja. Und das ist aber interessant, weil es da ganz wenig Empirie gibt eigentlich, was funktioniert und was nicht. Ja.
Also dieser Aspekt dieser Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörden, das finde ich ganz ein wichtiges Thema. Das ist manchmal auch in der Schweiz ein Thema, oder? Wie ist das ausgestaltet ganz konkret? Wie findet eben die Wahl statt der Person, die dann dafür verantwortlich ist? Es gibt ja in der Konvention 108 plus jetzt dann auch, gibt es ja diese Vorgabe, dass es eben eine Aufsichtsbehörde überhaupt braucht und dass diese eben auch entsprechend unabhängig sein muss.
Und jetzt gerade in eurem Bereich, wenn es staatliche ist, halt noch spannender. Also im Privatbereich ist ja weniger logisch, dass die Behörde unbedingt unabhängig sein muss, weil die Baubehörde ist jetzt auch nicht unabhängig. Ja. Aber im staatlichen Bereich ist natürlich dann endgültig, da sozusagen beißt sich dann der Hund in den Schwanz, wenn die nicht unabhängig ist.
Da würde das gar nicht funktionieren, Das war der erste Teil des Podcasts mit Max Schrems. Ich freue mich bereits heute auf die zwei weiteren Teile in den kommenden Monaten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Datenschutzrelevant, der Zürcher Datenschutztalk.